Wir sind immer noch in der Predigtserie Freiheit in Christus und wir befassen uns heute wieder mit Galater Kapitel 5. Und wir beginnen dort bei Vers 16. Schlagt eure Bibeln dort auf, ich lese euch den Text vor bis Vers 18. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und jeder, der auch nur irgendetwas über die Grundlagen des christlichen Lebens weiß, weiß, dass der Schlüssel zur christlichen Lebensweise beim Heiligen Geist liegt. Im Moment der Errettung hält der Heilige Geist Einzug im Leben eines Gläubigen und wird zur Kraftquelle für sein Leben. Und dabei geht es im Prinzip in diesen Versen, das vom Geist kontrollierte Leben und was es hervorbringt. Und wenn wir zu der Frage kommen, was ein solches Leben hervorbringt, finden wir die Antwort in den Versen 22 und 23, wo es um die Frucht des Geistes geht. Nämlich Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Energie und Kraft des Heiligen Geistes ist die Grundlage des christlichen Lebens, sofern diese zur Ehre Gottes gelebt wird und Frucht trägt. Im Galaterbrief wird der Kontrast zwischen Gesetz und Gnade wiederholt aufgezeigt. Und der Kontrast in den letzten beiden Kapiteln des Briefes ist der zwischen dem Gesetz als Prinzip der christlichen Lebensweise und der Gnade als Prinzip der christlichen Lebensweise. Paulus argumentiert, dass es als Christ nicht nötig ist, sich einem Gesetz unterzuordnen. Es ist nicht nötig, sich einem externen Kodex unterzuordnen, denn der Heilige Geist bringt in unserem Inneren das hervor, was das Gesetz nie hervorbringen könnte. Deshalb wird hier also ein Kontrast aufgestellt zwischen Legalismus, Gesetzlichkeit und einem vom Heiligen Geist erfüllten Leben oder auch dem Wandel im Geist. Der Gläubige muss nicht legalistisch unter einem geschriebenen Gesetz leben, unter einem System zeremonieller Routine und Rituale, sondern er kann einfach aufgrund des in ihm lebenden Heiligen Geistes wandeln und das erfüllen, was Gott schon immer für die Menschen im Hinblick auf ihre Heiligkeit beabsichtigt hat. Und deshalb verlagert sich das ganze Konzept der Heiligkeit nach innen. Und der dort wohnende Heilige Geist bewirkt das, was ein externes Gesetz nie bewirken könnte. Im Galaterbrief erfahren wir, dass es unter dem alten Bund Versklavung durch externe Gesetze gab und da die Menschen diese nicht einhalten konnten, war Verdammnis ein Bestandteil derselben. Aber dann kam Christus und zahlte den Lohn, den das Gesetz verlangte. Gottes Gesetz ist ein heiliges Gesetz. Gott sagt, wenn ihr mein Gesetz nicht haltet, seid ihr tot. Ich werde euch töten. Ich werde euch das Leben nehmen, die Seele wird sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Gesetz sah also eine Strafe vor und die Strafe war der geistliche Tod. Christus kam und tilgte diese Strafe und dadurch befreite er alle Menschen, die im Glauben zu ihm kamen und kommen werden. Er hat sie davon befreit, ein Regelwerk von Gesetzen einhalten zu müssen. Wenige Tage nach seinem Tod hat er bereits den Heiligen Geist gesandt, der Einzug im Gläubigen erhält und die Sünde in Schach halten würde. Und das ist etwas, das bis dahin die externen Gesetze taten. Und wir wissen, dass im Galaterbrief mehrere Gemeinden angesprochen sind, denn Paulus hat mehrere Gemeinden dort gegründet. Und wir wissen, dass die Judaisierer oder die Partei der Beschneidung oder die super legalistischen Nichtchristen sich der Gemeinde anschlossen, aber natürlich nicht wirklich wiedergeboren waren. Sie waren in Galatien angekommen und begannen zu diesen Christen zu predigen und zu den Leuten, die in die Gemeinde kamen, noch keine Christen waren, und sie verwirrten sie. Sie brachten sie völlig durcheinander. Denn sie sagten ihnen zuerst, dass Paulus erstens kein wahrer Apostel sei. Er hat überhaupt gar keine Referenzen. Ihr könnt diesem Mann nicht glauben. Und deshalb antwortet Paulus in Kapitel 1 und 2 und etabliert dort sein Amt als Apostel und er etabliert dort seine Autorität. Als zweites sagten sie, man könnte nicht allein durch Gnade errettet werden. Man müsse beschnitten werden und das Gesetz Mose einhalten. Und in Kapitel 3 und 4 im Galaterbrief geht Paulus darauf ein. Und das dritte, mit dem sie die Galater belasteten, war, dass sie sagten, man müsse nach der Errettung das Gesetz einhalten und so sein Leben führen und sich auf das geschriebene Gesetz beschränken. Und darauf geht Paulus dann in den Kapiteln 4 und 5 ein. Und dort sagt er im Prinzip, dass das externe Gesetz, was ist, unnötig ist. Ihr müsst die Zeremonien und Feiern nicht befolgen und die Routine und das ganze Brimborium. Selbst das geschriebene moralische Gesetz ist unnötig, weil der Geist Gottes Einzug in euch hält und die Heiligkeit hervorbringt, die das externe Gesetz unter dem alten Bund euch aufzwängen sollte. Beim letzten Mal haben wir also gesehen, dass der alte Bund dazu dienen sollte, die Leute durch Furcht zum Gehorsam zu bringen. Mit anderen Worten, wenn du das nicht tust, dann stirbst du. Aber unter dem neuen Bund bringt der Geist Gottes das in uns hervor, ohne Todesfurcht. Und das ist im Prinzip die Botschaft von Galater 5 und Kapitel 6. Versucht, euch nicht durch das Gesetz einschränken zu lassen. Seht einmal Kapitel 5 und Vers 1. Dort steht, zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest in der Freiheit. Lasst euch nicht wieder in ein Joch der Sklaverei spannen. Ihr wurdet befreit. Und es hat keinen Sinn, Christen Gesetzlichkeit aufzuzwängen. Der Heilige Geist wird das alles bewirken. Je mehr Gesetzlichkeit ihr auf das christliche Leben anwendet, umso mehr erstickt ihr das Werk des Heiligen Geistes. Denn was ihr dann tut, eliminiert die Notwendigkeit seines Dienstes. Außerdem schafft ihr dazu noch eine Art geistlicher Heuchelei. Jesus sagte, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Belasst es dabei. Und gestattet es dem Geist Gottes, das Werk der Heiligkeit hervorzubringen, während ihr einfach im Geist wandelt. Und es gibt Menschen, für die Heiligkeit daran gemessen wird, wie oft man in die Gemeinde geht und wie viele Male man am Tag betet und wie oft man die Bibel aufschlägt. Und wenn du es ganz viel gemacht hast, dann bist du stolz geworden. Dann sind diese Leute stolz geworden. Nun, für sie definiert sich die Geistlichkeit dadurch, wo ihr hingeht und was ihr tut und all diese kleinen Dinge, nicht durch das, was in eurem Innern vor sich geht. Ihr Lieben, das ist Legalismus. Und bei diesem Ansatz wird Heiligkeit mit Leistung gleichgesetzt. Das ist genau das, wogegen Paulus hier wirklich argumentiert. Er sagt, dass Freiheit in Christus die Freiheit ist, euch nicht einfach wild auszutoben, sondern die Freiheit, dem Geist Gottes zu erlauben, Heiligkeit in euch hervorzubringen, ohne dass ihr keucht und stöhnt bei dem Versuch, diese durch eigene Anstrengung hervorzubringen. Aber wisst ihr, als Paulus dann auftauchte und diese Freiheit predigte, hatten die Juden wirklich Probleme damit, das zu schlucken. Und der Grund dafür, dass ihnen das so viel Mühe bereitete, war ganz einfach. Sie kannten nur diese eine Methode, die Sünde in Schach zu halten. Und das war das Gesetz. Im Alten Testament war das das einzige Mittel, das es dafür gab, die Sünde in Schach zu halten. Also hielt sich jeder so genau wie möglich an das Gesetz. Denn sie wussten, dass sie andernfalls in echten Schwierigkeiten steckten. Und sie würden ihr Leben verlieren. Wenn man Ehebruch beging, brachten Menschen nicht nur irgendein Entsetzes, oh weh heraus, sondern sie mussten sterben, wurden gesteinigt. Das war etwas völlig anderes. Sie hatten also Angst und jetzt kommt Paulus daher und sagt, wir unterstehen als Christen nicht dem Gesetz. Und die legalistischen Juden sagen, oh Moment mal, das können wir nicht machen. Wenn du das Gesetz wegnimmst, wird die Sünde um sich greifen. Warum? Sie konnten sich nichts anderes vorstellen, dass die Sünde in Schach hält. Wir wissen allerdings, unter anderem auch aus 2. Thessalonicher Kapitel 2, dass der Heilige Geist Sünde in Schach hält. Er hält die Sünde von innen heraus in Schach. Und das konnten sie nicht verstehen. In ihren Augen war die Botschaft der Freiheit vom Gesetz das Bersten der Staumauer, sodass das Wasser der Sünde allen den Tod bringen würde. Paulus muss also in diesen beiden Kapiteln reagieren und sehr deutlich aufzeigen und sorgfältig das beschreiben, dass christliche Freiheit und das Wandeln im Geist nicht bedeutet, dass die Sünde um sich greift. Ganz im Gegenteil. Nun würde man die Heiligen des Neuen Testaments mit den Heiligen des Alten Testaments vergleichen, dann würde man mehr Flecken auf Seiten der alttestamentlichen Heiligen finden. Denken wir nur einmal an David. Denken wir mal an sein Leben. Ein von Gott gesegneter Mann. Aber was lesen wir nicht alles von dem, was er tat? Oder Abraham und so viele andere, die ähnlich waren. Sie hatten nicht die Kraft, die die Sünde in Schach hielt. Und das Gesetz konnte diese Zurückhaltung nicht bewirken, weil sie so fleischlich waren, so der Sünde zugeneigt. Der Geist Gottes hingegen, hört gut zu, der Geist Gottes kann die Sünde in Schach halten. Paulus will Ihnen also zeigen, dass christliche Freiheit nicht bedeutet, dass die Sünde um sich greift. Denkt nur daran, was wir letztes Mal gesagt haben, was Paulus uns in den Versen 13 bis 15 zeigt. Erstens sagt er, Freiheit bedeutet nicht, dem Fleisch nachzugehen. Das ist nicht unsere Freiheit, dass wir einfach dem Fleisch nachlaufen. Nein. Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Paulus sagt also, dass die Freiheit nicht die Freiheit ist, dem Fleisch nachzugehen. Aber genau das behaupteten die Leute. Nun, wenn ihr einfach so lebt, wie ihr wollt, einfach im Geist wandelt und kein Gesetz habt, werdet ihr euch austoben und der Sünde einfach verfallen. Nein, christliche Freiheit bedeutet nicht, dem Fleisch nachzulaufen. Zweitens ist christliche Freiheit nicht die Freiheit, andere zu verletzen. Am Ende von Vers 13 heißt es, sondern dient einander wodurch? Durch die Liebe, ganz genau. Es ist die Freiheit, einander zu lieben. Drittens ist es nicht die Freiheit, das Gesetz völlig zu ignorieren. Schaut einmal in Vers 14. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Christliche Freiheit bedeutet nicht, dem Fleisch nachzugehen, andere zu verletzen oder das Gesetz vollkommen zu ignorieren. Vielmehr könnt ihr das Gesetz durch die Kraft des Geistes erfüllen. Das ist das Erstaunliche, wie es in Vers 14 heißt. Aber wie kann ein Christ frei sein vom Gesetz? Die Antwort darauf findet sich in Vers 16. Und damit kommen wir zum heutigen Text. Ich aber sage, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Paulus sagt, eure christliche Freiheit besteht nicht daran, im Fleisch zu wandeln. Sie besteht nicht darin, andere zu verletzen. Besteht nicht darin, das Gesetz einfach zu ignorieren. Jetzt sagt er aber, sicherlich der eine oder andere, das ist ja alles ganz schön und gut, Paulus, du erzählst mir das, aber wie schaffe ich es, diese Dinge nicht zu tun? Ja, legitime Frage. Antwort: indem ihr mit Hilfe des Geistes wandelt. Nicht in dem Geist, als befindet ihr euch in irgendeiner großen Box, sondern in seiner Kraft, durch seine Energie, heißt im Geist zu wandeln. Und das ist der Ausgangspunkt für alle seine Diskussionen, die Paulus bringt in den Versen 16 bis Vers 25. Wir finden hier eine komplette Präsentation der Lehre oder des Konzepts des Wandels in der Kraft des Geistes. Und das ist grundlegend für das Leben eines Christen. Das ist gewissermaßen der rote Faden für unser christliches Leben. In Vers 18 wiederholt er das noch einmal. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. In Vers 25 heißt es, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und in diesem Abschnitt redet er also dreimal davon, im Geist zu wandeln. Und das ist das Thema Und das ist unser Thema von heute Morgen. Der vom Geist geführte Lebenswandel, Wandeln im Geist. Und das ist einfach grundlegend für Heiligkeit. Nehmt das bitte zur Kenntnis. Paulus versucht darauf hinzuweisen, dass Sünde ohne das Gesetz nicht ungezügelt sein wird, sondern das Gegenteil. Weil der Heilige Geist da ist und wir Heiligkeit ohne Legalismus in unserem Leben haben können. Die Heiligkeit kommt, wenn wir Kraft der Energie des Heiligen Geistes wandeln, wenn wir uns ihm unterordnen. Es ist im Prinzip dasselbe Konzept, das wir auch, und das könnt ihr mal nachschlagen, in Epheser 3 und Vers 16 findet oder in Epheser 5, dort in Vers 18. Ein Christ soll nicht, um ein heiliges Leben zu führen, eine Liste mit Geh- und Verboten aufstellen und all diese Dinge äußerlich befolgen, im Innern jedoch voller Begierden zu sein und den Begierden nachzugehen. Ihr Lieben, das wäre ein klassischer Pharisäer. Jesus sagt, ihr seid mir schöne Pharisäer, ihr tut dieses und jenes nicht, aber eure Gedanken verunreinigen euch. Ja, ihr mordet. Denn wenn ihr in eurem Innern hasst, dann ist das so, als hättet ihr gemordet. Oder ihr redet über Wollust und sagt, ihr begeht keinen Ehebruch. Aber wenn ihr in eurem Herzen eine Frau begehrt, habt ihr bereits Ehebruch begangen. Wir kennen solche Situationen, in denen Menschen etwas nicht getan haben, aber ihre Gedanken waren so verdorben, dass Gott sie dafür, dass sie das nicht getan haben, so behandelt haben muss, als hätten sie diese Dinge getan. Wegen ihrer Gedankengänge. Im Geist zu wandeln oder Kraft der Energie des Heiligen Geistes zu wandeln, ist also das, was uns die Heiligkeit Gottes bringt, was uns in die Heiligkeit Gottes führt. Leute, das funktioniert, wenn wir treu sind. Wenn ich die Wahl hätte, einer externen Liste von Regeln gehorsam sein zu müssen oder einfach durch die Energie einer inneren Kraft zu wandeln, ist die Entscheidung relativ einfach, oder nicht? Meint ihr nicht? Ich bin froh, dass ich unter dem neuen Bund lebe. Ich hätte sicherlich richtige Probleme unter dem alten Bund gehabt. Der Herr weiß, dass ich aufgrund all der Sünden in meiner Vergangenheit vielleicht nicht sehr lange gelebt hätte. Wenn ich darüber nachdenke, weiß ich nicht, wie verantwortungsbewusst ich unter dem alten Bund gewesen wäre. Aber unter dem neuen Bund habe ich gelernt, was Heiligkeit ist und was für Christus Heiligkeit ist und dass es keine Liste von irgendwelchen externen Regeln sind. Heiligkeit ist einfach der Wandelkraft der Energie des in uns wohnenden Heiligen Geistes, der uns befähigt, die Dinge zu tun, zu denen wir uns alleine nicht überwinden könnten. Egal, was die externen Regeln sind und sagen. Und das war das Problem im Alten Testament. Deshalb schüttete David in dem Psalm immer wieder sein Herz aus und sagte, Gott, ich ertrage das nicht mehr, ich schaffe es nicht, das einzuhalten. Aber der Geist Gottes bewahrt das in mir, wenn ich in seiner Kraft im neuen Bund wandle. Nun, zu dem Wandel im Geist in unserem Text gibt es vier Aspekte, vier Teile. Und ich werde euch heute die ersten beiden zeigen. Das ist also eine Fortsetzung. Noch zwei weitere Sonntage brauche ich dafür. Aber es sind vier Aspekte, vier Teile. Das Gebot, der Konflikt, der Kontrast und die Eroberung. Lasst uns zuerst einmal das Gebot betrachten, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist. Und da steht hier im Präsens, bedeutet also, wir sollen kontinuierlich im Geist wandeln. Das ist eine tägliche Routine. Das ist nicht etwas, das ihr irgendwann einmal an einem Punkt in eurem Leben tut und dann reicht das. Nach dem Motto, von jetzt an werde ich das aus ganzem Herzen tun. Ich werde den Wandel im Geist akzeptieren. Nein, nein, so ist es nicht. Das ist nicht etwas, was man einmal tun kann und was dann für immer Bestand hat. Ihr müsst es jeden Tag neu tun, von Situation zu Situation. Es ist ein Wandel, ein kontinuierlicher Wandel. Wandelt kontinuierlich, fortlaufend im Geist. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und das ist wirklich ein wunderbares Konzept, das uns zeigt, dass ein Christ, selbst wenn er erst eine Minute zuvor zu Christus gekommen ist, alles Erforderliche hat, um Gottes Anforderung für Heiligkeit voll und ganz zu erfüllen. Und vielleicht denkt ihr jetzt, oh, der Neubekehrte, der weiß doch gar nichts. Leute, er muss nur eine Sache wissen. Was? Wandle kontinuierlich im Geist und der Geist wird in ihm die Dinge hervorbringen, die Gott sich wünscht. Wisst ihr, es ist viel zu einfach zu sagen, ach, ich weiß, dass er ein junger Christ ist und deshalb verbrät er die Sachen, vermasselt die Sachen immer wieder. Moment mal. Er verfügt über dieselben Ressourcen. Und das reduziert sich im Leben eines Christen einfach auf Folgendes. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Sünde ist in der Regel nicht eine Frage von Information. Es ist vielmehr eine Frage, ob ihr im Geist wandelt oder nicht. Ob ihr durch seine Kraft, in seiner Macht und seiner Energie wandelt. Die Erfüllung von Gottes Heiligkeit kommt also durch den Wandel im Geist. Wenn der Heilige Geist in uns kommt, kontrolliert er unser Leben und beginnt, unsere Freiheit so auszuüben, dass wir erstens nie gegen uns selbst, noch gegen andere, noch gegen Gott verstoßen oder ihn verletzen. Und das sind die drei Dinge, die wir in unserer Freiheit laut Paulus nie tun werden, wenn wir kontinuierlich im Geist wandeln. Der Heilige Geist hält unsere Sünde von innen heraus in Schach. In diesem Abschnitt wird der Heilige Geist 7-mal erwähnt. Wir sind also uns klar darüber, was der Apostel sagt. Er betont 7-mal, dass der Geist das Fleisch bezwingt, dass der Geist Macht über das Fleisch hat. Und dass der Weg als Gläubiger zu wandeln darin besteht, in der Energie des Geistes zu wandeln. Wir werden unseren Begierden Einhalt gebieten. Wir werden Liebe entfachen. Wir werden das Gesetz erfüllen, nicht indem wir uns an einen externen Kodex klammern, sondern indem wir im Geist wandeln. Und ihr habt sicherlich in eurem Leben schon Christen gesehen, die irgendeiner gesetzlichen Lehre aufgesessen sind und dadurch nach einem Kodex lebten, nach einem Regelwerk, den jemand anders für sie aufgestellt hat. Und sie haben in ihrem ganzen Leben, und das ist traurig, nie das Gefühl gehabt, irgendwie den Sieg davonzutragen. Niemals. Und was impliziert dieses Wort Wandeln? Das Wort Wandeln oder Gehen impliziert Fortschritt. Gedanken des kontinuierlichen mit dem Geist gehen. Und wenn das Leben eines Christen sich Schritt für Schritt entfaltet, übergibt er die Kontrolle für den jeweiligen Schritt dem Heiligen Geist. Und das ist der Schlüssel zur Heiligkeit. Diese Heiligkeit wird von dem in uns lebenden Heiligen Geist gelenkt. Jeder Christ trägt den Heiligen Geist in sich. Römer 8, Vers 9 sehen wir das ganz deutlich. Aber ihr sagt jetzt vielleicht, nun, dann müssen wir uns einfach dem Geist unterordnen, ihm gestatten, unser Leben zu kontrollieren. Das ist ja wirklich einfach. Ja, das ist es. Das ist es auch. Es hört sich einfach an und es ist keine schwierige Lehre. Und nicht wirklich gibt es da so viel dazu zu sagen. Aber stellt euch das dennoch nicht zu einfach vor. Nach dem Motto, lass einfach los, lass einfach Gott machen. Leute, der Gedanke ist nicht richtig. Lass einfach Gott machen, lass doch einfach los. Das ist etwas, was wir als die Theologie des Quietismus bezeichnen. Und zu den Quietisten gehören zum Beispiel die Quäker. Viele Jahre lang gab es große Bibelkonferenzen, die sich Keswick-Konferenzen nannten. Keswick-Konferenzen waren in erster Linie quietistisch. In Deutschland wurde der quietistische Ansatz unter anderem durch das übersetzte Buch Das Geheimnis eines glücklichen Christenlebens von Hannah Smith bekannt. Der Ansatz ist, tue nichts und Gott wird alles für dich tun. Lass einfach los. Ist ja auch Charles Finney, lehrte das. Gelegentlich findet ihr das auch in den Schriften von Wesley und anderen. Es ist der Gedanke des Gläubigen, sich einfach auf dem Heiligen Geist ausruhen. Und sie sagen, dass der Wandel im Geist keinerlei Anstrengung meinerseits erfordert. Und wenn wir uns selbst bemühen, behindern wir damit die Heiligkeit, die Gott erreichen will. Deshalb muss ich meine Anstrengung vollkommen ausmerzen und mich nur, einfach nur hingeben. Und das ist das Wort. Lieben, in den Keswick-Konferenzen, Keswick ist ein Ort da in Nordengland, taucht das Wort sich hingeben genauso häufig auf wie unser Artikel Daddy Das. Das war das Wort, sich hingeben. Und sie sagen, solange wir diese Einstellung der Hingabe pflegen, führen wir tugendhafte, heilige Leben. Normalerweise setzt diese Auffassung sich fort und lehrt noch ein zweites Werk der Gnade, dass wir uns zu irgendeinem Punkt unseres Lebens so sehr hingeben, dass unser sündhaftes Wesen ausgelöscht wird und dass wir an einen Punkt in unserem Leben kommen werden, wo wir nie wieder sündigen. Nicht schlecht. Nun, Gott segne die Pietisten. Ich glaube, dass wir ihnen sehr viel schulden, aber dieses Denken geht definitiv über die Schrift hinaus. Wenn ihr zu dem Punkt gelangt, wo ihr einfach gar nichts tut, weil es ein Problem gibt, dann frage ich mich Folgendes. Stellt euch vor, ihr befindet euch in einem Zustand vollkommener Unterordnung oder Hingabe. Ihr ruht euch auf dem Heiligen Geist aus und dieser tut, was immer er tut, und plötzlich sündigt ihr. Peinlich, wessen Schuld ist das? Nun, das ist eine schwierige Frage. Es kann nicht meine Schuld sein, weil ich mich unterordne. Aber auf der anderen Seite kann es auch nicht die Schuld des Heiligen Geistes sein, weil er sowas nicht tut. Und dann sagt ihr vielleicht, oh, dann habe ich wahrscheinlich meine Unterordnung aufgegeben. Nun, das selbst ist schon eine Sünde, wenn man die Unterordnung aufgibt. Wessen Schuld war das? Nun, so einfach ist es also nicht. Und das Gebot im Geiste wandeln ist sehr einfach. Aber seht ihr, wenn das alles Gott überlassen wäre, dann bräuchten wir nicht einmal dieses Gebot. Dann brauchten wir gar kein Imperativ. Wandelt im Geist. Wäre überflüssig. Und das Gebot ist da und es lautet, kontinuierlich im Geist zu wandeln. Deshalb müssen wir selbst etwas damit tun und dazu tun. Wer sagt, wir sollen kontinuierlich wandeln? Und ihr Lieben, das beinhaltet eine Bemühung unsererseits. Und das impliziert eine Verpflichtung, die sich auf jeden einzelnen Moment erstreckt. Und das Gebot ist so einfach, dass wir es überstrapazieren können. Ja, wir müssen involviert sein. Und ich werde gleich da noch ein bisschen drauf eingehen. Aber lasst uns vorher zu dem zweiten Teil kommen, dem Konflikt. Der Konflikt. Und das ist genau, was es so schwierig macht. Wenn es einfach darum ginge, sich auf dem Heiligen Geist auszuruhen, dann wäre das überhaupt kein Problem. Aber in Vers 17 taucht ein kleines Problem auf. Und das ist nicht einfach. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Na klasse. Danke, Paulus. Erst sagst du, wir sollen aktiv im Geist wandeln. Und dann sagst du, dass es schwierig sein wird, dass wir kämpfen müssen. Das stimmt. Es geht nicht darum, dass es einfach ist. Nein, es ist so, es beinhaltet tatsächlich einen Kampf. Aber wisst ihr was? Es stimmt dennoch, dass ihr in Christus eine neue Schöpfung seid. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Und Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich. Ich bin ein neues Ich und mein neues Ich, ihr Lieben, hört gut zu, hat die Fähigkeit zu sündigen. Wusstet ihr das? Dort, steht da. Und wisst ihr was? Das ist in der Regel das Erste, was ein neuer Christ herausfindet. Er findet heraus, dass es im Leben einen Konflikt gibt. Ja, er ist eine neue Schöpfung, aber dieses ganz neue Ich besitzt die Fähigkeit zu sündigen, denn auch das neue Ich ist im Fleisch. Stimmt's? Ja, ich sehe euch nicht. Einige sind noch nicht eingeschlafen. Gut, klasse. Der physische Körper trägt immer noch das Prinzip der Sünde in sich. Die Sünde ist immer noch gegenwärtig und wir wurden noch nicht verherrlicht. Glaub mir, wir warten auf die Erlösung des Leibes. Denn wenn der Leib verherrlicht wird, dann wird dieses Prinzip der Sünde im Körper der Menschen, in dem menschlichen Gedanken, kein Problem mehr sein. Und ein Christ betrachtet die Schrift und sagt, da ist Gottes Plan. Ich weiß, wie Gottes Plan aussieht. Ich weiß, was Gott will. Ich weiß, wie... Aber ich schaffe das nicht. Ich weiß, was ich tun soll, aber ich schaffe das nicht. Ich habe Probleme damit, es umzusetzen. Ich weiß zwar alles über Heiligkeit, ich weiß alles über den Wandel im Geist, aber es ist offenbar ein ständiger Kampf. Und ich denke, wir stimmen denen alle zu, oder? Das ist ein offensichtliches Muster. Es gibt ein Gebot das leicht zu verstehen ist. Wandelt im Geist. Aber die Umsetzung ist nicht so leicht, weil ein Krieg tobt. Und diesen Konflikt wollen wir jetzt betrachten und die verschiedenen Faktoren in Vers 17, die unsere Aufmerksamkeit auf diesen Konflikt lenken. Vers 17 heißt es, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wisst ihr, dass das Fleisch euch tatsächlich davon abhält, das zu erreichen? Ein Mensch trägt in sich diesen Konflikt, wenn er gläubig ist. Wenn jemand kein Christ ist, Leute, dann hat er dieses Problem nicht. Ja, manchmal trifft die Leute, was ist so, ich habe gar kein Problem damit. Ja, vielleicht ist es gar kein Christ. Er sündigt einfach weiter und hat Spaß dabei und liebt seine Sünde. Bei ihm gibt es keinen Konflikt, weil das Fleisch nicht gegen den Geist gelüstet und umgekehrt. Wenn ihr den Heiligen Geist nicht habt, gibt es diesen Kampf nicht. Aber für den Gläubigen findet ein Kampf statt. Es tobt ein Krieg. Achtet bitte auf das Wort Fleisch. Was ist hier das Fleisch? Ist es unser Körper? Nein, es wird zwar manchmal so verwendet, aber hier und anderswo ist es ein theologisches Prinzip. Und das Wort ist Sarx. Sarx, das griechische Wort, ist ein sehr wichtiger Ausdruck. Es wird im Neuen Testament auf verschiedene Weise verwendet. Ich werde euch ein paar Verwendungen davon nennen. Es wird erstmal für den physischen Leib verwendet, also ohne irgendwelche theologischen Implikationen, ganz einfach unseren Körper. Und zweitens wird es im theologischen Sinne für den Teil des Menschen verwendet, der die Ausgangsstellung für die Sünde ist. Was immer es auch ist, es ist der Angriffspunkt für die Kräfte von Satans Versuchung. Und in Römer Kapitel 4, Vers 1 heißt es, was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Und hier bezieht sich Fleisch auf seine Menschlichkeit, die nur zur Sündhaftigkeit führt. Und die Frage, die Paulus stellt, ist, was Abraham aus eigener Kraft erreicht hat. Und die Antwort ist, nichts, nichts. Abraham hat sich aus eigener Kraft gerecht gemacht? Nö, nein. Was hat Fleisch hervorgebracht? Nichts, nur Sünde. Das Fleisch ist der Teil des Menschen, der nichts außer Sünde hervorbringen kann. Und es ist der Teil des Menschen, den Satan angreift und den wir uns selbst in die Sünde locken lassen. Der Jakobusbrief, denkt daran. Ich möchte es noch anders definieren. In Römer Kapitel 4, Vers 1 bezieht sich das Fleisch auf alle Bemühungen Abrahams, die losgelöst von Gott stattfanden. Und in Galater 3, Vers 3 bezieht es sich auf dasselbe. Dort heißt es, seid ihr so unverständlich, ihr Galater, im Geist habt ihr angefangen und jetzt wollt ihr es im Fleisch vollenden? Auch hier geht es wieder um eigene Bemühungen. Es sind die Bemühungen des Menschen. Und zwar die Heiligkeit aus eigener Kraft heraus zu erreichen. Und das wisst ihr, das funktioniert nicht. Oder seht euch bei Gelegenheit mal Galater 6, Vers 12 an. Die Judaisierer wollten ein fleischliches Zeichen setzen. Auch da wird Fleisch wieder für das niedrige Wesen verwendet, das Element des Menschen, das sich Gott und Güte widersetzt und zur Gerechtigkeit völlig unfähig ist. Es wird in der Bibel verwendet, um sich auf die schreckliche Schwäche des Menschen zu beziehen. In Römer 6, Vers 19 lesen wir etwas von Schwachheit eures Fleisches. Ihr kennt die Stelle mit Sicherheit. In Römer 7, 18 fasst Paulus das auf folgende Weise zusammen. Er sagt, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Da wohnt nichts Gutes. Was auch immer es ist, theologisch betrachtet ist das Fleisch der Teil des Menschen, der von Gott getrennt agiert und versucht, das zu erreichen, was er nicht erreichen kann. Einige der Nicht-Erretteten werden als im Fleisch bezeichnet. Paulus sagt das in Römer 7 und Vers 5. Da sagt er, denn als wir im Fleisch waren und in Bezug darauf auf die Zeit, als er noch nicht errettet war, als sie noch nicht errettet waren. Als Christen jedoch kämpfen wir mit dem Fleisch. Und wisst ihr, dass ihr, obwohl ihr ein neues Ich, eine neue Schöpfung seid, immer noch eine gewisse Neigung in euch tragt, eine bestimmte Sache, und wir nennen das das Fleisch. Es gibt dort eine Sache, die wir Sarx, Fleisch nennen. Und diese Sache agiert in der Regel losgelöst von Gott, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Wisst ihr was? Sie agiert in jedem. Wir sind alle davon betroffen. Schlagt einmal kurz Römer Kapitel 7 auf. Dort erhalten wir einen guten Einblick in diesen Kampf, den das Fleisch mit dem Heiligen Geist austragen kann. Paulus sagt dort, schaut, ich habe ein Problem mit dem Fleisch und nur weil ich errettet wurde, heißt das nicht, dass ich dieses Problem los bin. Das wird erst geschehen, wenn ich in den Himmel komme, dann werde ich dieses irdische Fleisch los. Was auch immer dieses sagt, ist, es gibt der Sünderaum. 7 Vers 14 sagt er, ich aber bin fleischlich. Und das Wort fleischlich ist hier ebenfalls sags. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Er sagt, ja, ich bin gläubig, aber ich trage diese Sache in mir, diesen Hang oder diesen Brückenkopf, auf dem die Kräfte Satans immer landen. Die Versuchung bringt mich immer wieder dorthin. Es ist der Teil des Menschen, der ohne Güte und ohne Gott agiert und der verbleibt selbst in einem Gläubigen. Und wie funktioniert das? Nun, es führt zu einer schrecklichen Spannung in einem Christen. Schaut einmal Vers 15 an in Kapitel 7. Das hört sich an wie das, was wir gerade im Galaterbrief gelesen haben. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Und ihr wisst sicherlich, wie das läuft. Leute, das ist so praktisch. Das ist wirklich erstaunlich. Ihr kommt hier in die Gemeinde und hört eine Predigt wie diese oder irgendeine andere und ihr geht nach Hause und denkt euch die ganze Zeit, während ich predige oder jemand anders predige, oh ja, Amen, predige es, oh toll, das ist wahr, du triffst wirklich den Nagel auf den Kopf, Pastor, du hast recht. Heiligkeit ist, was Gott von mir möchte, das verstehe ich. Und dann geht ihr nach Hause und ihr sündigt die ganze Woche. Und ich tue das auch. Mir geht es genauso. Und du sagst, es stimmt nicht? Nun, da steht's. Und ihr tragt dieses Prinzip in euch und es ist nicht das, was ihr wirklich tun wollt. Denn wenn ich jeden von euch fragen würde, die ihr den Herrn liebt, wenn ich euch fragen würde, möchtest du sündigen, dann würdest du sagen, natürlich möchte ich nicht sündigen. Ich möchte nicht sündigen. Aber ihr tut es dennoch. Paulus sagt, denn ich tue nicht das, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Warum? Weil dieses Prinzip da ist. Kämpfen gegen den Heiligen Geist. Und manchmal gewinnt das Fleisch einfach die Oberhand. Wenn ich jetzt aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Gottes Gesetz ist vollkommen in Ordnung. Es ist nicht seine Schuld. Es ist nicht seine Schuld, dass ich ein Problem habe. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und hier finden wir wieder das Konzept von Sargs. Was auch immer diese Sache ist, er bezeichnet sie als Fleisch und als Sünde. Und das ist das Prinzip in unserem Innern. Dann sagt er, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in mein Fleisch, nichts Gutes wohnt. Es ist nicht mein Wille, der mir Ärger einbricht. Er sagt, das Wollen ist bei mir vorhanden. Es ist nicht mein Wille. Zumindest, wenn ich mich zurücklehne und darüber nachdenke. Aber wenn ich mich in einem Moment der Versuchung konfrontiert werde, scheint mein Wille plötzlich völlig außer Kraft gesetzt zu werden. Er sagt, das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Ich habe den Wunsch, aber ich schaffe es einfach nicht, ihn in die Tat umzusetzen. Dann geht es weiter. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn das kein Zeugnis des christlichen Lebens ist, dann weiß ich gar nichts mehr. Manche Leute sagen, hier spricht Paulus, bevor er Christ wurde. Ich sage euch, niemals, niemals. Denn kein nicht erretteter Mensch auf dieser Welt hat das Problem. Gegen Gottes Gesetz in seinem Herzen ankämpfen und gleichzeitig das Gesetz liebend. Niemals. Das kennt ein Nichtchrist nicht. Er sagt, ich finde also das Gesetz vor mir, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Das ist total praktisch. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes. Welcher Nichtchrist hat Lust am Gesetz Gottes? Ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Oh, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Er sagt, ich weiß, wo die Antwort liegt, in Christus. Dann sagt er, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Hier habt ihr also die Definition des Fleisches. Das Fleisch ist der Teil von mir, der so oft der Sünde dient. Es dient der Sünde. Ihr Lieben, der Christ muss sich also mit dem Fleisch auseinandersetzen. Und wenn ihr mich fragt, wie ich mit dem Fleisch umgehe, dann werde ich euch zwei Dinge nennen. Erstens, wandelt im Geist. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das ist etwas Positives. Ihr wählt also einen positiven Ansatz und wir werden auch noch zu dem negativen Ansatz kommen, aber ich möchte euch erst diesen wunderbaren Gedanken vermitteln. Was bedeutet es? Wandeln im Geist. Was bedeutet es eigentlich? Und um das beantworten zu können, möchte ich euch eine Parallele geben. Geht mal ein bisschen weiter zu Kapitel 13, wenn ihr noch im Römerbrief seid, vielleicht seid ihr auch schon wieder zurück. Römer 13 und Vers 13. Dort findet sich etwas sehr Interessantes, fast eine Parallele. Wisst ihr, er spricht über Legalismus im Gegensatz dazu, im Geist zu leben. Und ihr wisst, dass Liebe das ganze Gesetz erfüllt und all diese Dinge, das sehen wir in Vers 10, Römer 13, 10. Aber in Vers 13 heißt es, lasst uns wandeln, anständig, wie am Tag. Wisst ihr, was das bedeutet? Wandelt, als sei es helllichter Tag, bei dem alles in eurem Leben offenbar werden könnte. Ist das nicht gut? Ihr meint, in eurem Fall sei das nicht gut? Das sollte es aber. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid. Unzucht, hier ist ein sehr interessantes griechisches Wort, das mit dem Bett, mit Schamlosigkeit zu tun hat. Er sagt jetzt, ihr sollt nicht so wandeln, vielmehr heißt es in Vers 14, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Achtet mal auf Folgendes. Hier wird gesagt, wenn man den Herrn Jesus Christus anzieht, wird man die Begierden des Fleisches nicht pflegen. In Galater 5 heißt es, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Die Schlussfolgerung ist also einfach, dass Wandeln im Geist dasselbe ist, wie Christus anzuziehen. Ein vom Geist erfülltes Leben oder Wandel im Geist ist genau dasselbe, wie ein Christus-ähnliches Leben zu führen. Es bedeutet, dass mein Leben mit der Person Christi gesättigt ist, sodass meine Gedanken von ihm beherrscht werden, sodass ich im Bewusstsein seiner Gegenwart lebe. Und das bedeutet im Geiste Wandel. Das Werk des Geistes hat sich nicht im geringsten verändert, seit Jesus sagte, er würde den Geist senden. Und sein Werk besteht darin, uns zu Christus zu führen und unser Augenmerk auf ihn zu richten. Und um im Geiste wandeln, bedeutet, dass mein Leben nach dem Vorbild des Herrn Jesus Christus ausgerichtet ist. Und das ist der Schlüssel. Wenn es euch hilft, könnt ihr es also so definieren, als den Herrn Jesus Christus anziehen. Je mehr ihr die Evangelien studieren werdet, desto besser werdet ihr Jesus Christus kennenlernen und umso mehr hat das christliche Leben Bedeutung für euch. Und deshalb sagt der Apostel Paulus, um ihn zu erkennen. Das vom Geist erfüllte Leben oder der Wandel im Geist ist quasi äquivalent dazu, gleichbedeutend dazu, mit Jesus Christus gesättigt zu sein. Und deshalb sind beide Aussagen daran geknüpft, nicht die Begierden des Fleisches zu erfüllen. Und geht nochmal zurück zum Galaterbrief. Geht mal zurück für das Konzept des Fleisches. Das Konzept des Fleisches ist, dass es sich auf jeden beliebigen Teil von mir bezieht. Und ihr braucht keinen Teil zu malen, denn das wäre unmöglich, es ist eine geistliche Dimension. Es ist jeder beliebige Teil von mir, der natürliche Bemühungen losgelöst von Gott unternimmt und es ist der schwache und hilflose Teil von mir, der der Sünde immer einen Angriffspunkt bietet, sodass dieses ihr Werk verrichten kann. Wir lesen also, dass dieses Fleisch gelüstet. Vers 17. Denn das Fleisch gelüstet Wenn ihr das Wort gelüstet anseht, dann denkt man immer irgendwie an Sex oder Sünde und all diese Dinge. Nein, das Wort gelüstet bedeutet eine starke Begierde verspüren oder sich innigst nach etwas zu sehnen. Und das ist fast wie ein Wettstreit, ein Kampf darum, etwas zu erreichen. Denn das Fleisch trifft auf den Geist und der Geist auf das Fleisch und das Fleisch bekämpft den Geist, um den Christen zu beherrschen. Es ist ein wesentlich geringeres Problem, sich Sorgen darüber zu machen, was der Teufel tut, als euch um euer eigenes Fleisch Sorgen zu machen. Und statt herumzulaufen und euch irgendwie um die Strategie von Satan zu sorgen, solltet ihr euch positiv mit dem Konzept beschäftigen, Jesus anzuziehen und im Geist zu wandeln. Leute, dann ergibt sich alles andere von selbst. Der Geist und das Fleisch stehen im Widerstreit. Und der Geist will ein Werk in unserem Leben verrichten und plötzlich erscheint das Fleisch auf der Bildfläche und es kämpft. Es kämpft. Aber wisst ihr was? Was noch vor sich geht? Jedes Mal, wenn das Fleisch beginnt, etwas zu tun, taucht der Geist auf der Bildfläche auf und kämpft gegen das Fleisch. Und das ist tröstlich. Es ist tröstlich für einen Christen, dass euer Fleisch nicht sonderlich aktiv wird, bevor der Heilige Geist Einzug hält und Widerstand entfacht und der Kampf beginnt. Es gilt also für beide Richtungen. Aber es ist ein Kampf, es ist eine Schlacht. Der Krieg tobt. Und als Christen sollten wir erkennen, dass der Sieg in unserer Reichweite ist. Wisst ihr, Jesus sagt in Matthäus 26, Vers 41, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und wie schön das ist, dass das Fleisch schwach ist. Denn der Heilige Geist ist nicht schwach. Das ist wunderbar. Ich bin so dankbar dafür, dass der Heilige Geist nicht schwach ist, er ist stark. Jesus sagt in seinem Gebet als hoher Priester in Johannes 17, Vers 2 sogar, dass ihm Vollmacht gegeben wurde über alles Fleisch. Sein Geist wohnt in uns. Und Paulus sagte, Gott hat uns für uns getan, was kein Gesetz bewirken könnte, weil es durch das Fleisch geschwächt war. Römer 8, 3. Das Fleisch ist wach, steht auf der untersten Stufe, aber der Geist Gottes hat absolute Kraft. Ist das nicht gut zu wissen? Ist es nicht gut zu wissen, dass in euch die absolute Kraft Gottes wohnt, die gegen die Schwachheit des Fleisches kämpft? Das müssen wir mal realisieren. Ihr Lieben, wenn ihr sündigt, dann habt ihr einfach aufgegeben. Dann seid ihr einfach ausgestiegen. Dann könnt ihr nicht sagen, oh, es gab einen Kampf und das Fleisch hat gewonnen. Ich habe den Geist die ganze Zeit angefeuert. Oh, ich habe immer gesagt, Heiliger Geist, mach es schon für mich. Nein. Denn nur weil ein Krieg tobt, bedeutet das nicht, dass beide Seiten gleich stark sind, oder? Nein, der Heilige Geist ist allmächtig. Es gibt keine Schwäche bei ihm. Der Heilige Geist ist speziell dafür gegeben, uns in unserer Schwachheit zu helfen. Römer 8, 26. Wenn wir uns also mit dem Geist verbünden, ist der Sieg immer in unserer Reichweite. Aber ich sage euch Folgendes. Ihr könnt keine Quietisten sein. Ihr könnt euch nicht einfach gemütlich zurücklehnen und sagen, nun, ich werde einfach abwarten, was geschieht. Und ich werde dir, lieber Heiliger Geist, einfach die Daumen drücken, dass du schaffst. Nein, ihr müsst mit in diesen Kampf einsteigen. Ihr fragt, wo das in der Bibel steht. Nun, in Römer 6. Dort steht das in recht unmissverständlichen Worten. Also stellt euch schon einmal darauf ein, falls ihr Quietisten seid. Vielleicht seid ihr das und wusstet es nicht, seid es aber per Definition. Römer 6, 12 heißt es, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Leute, das ist kein Gebot für den Heiligen Geist. Das ist ein Gebot für uns. Gott sagt nicht, Heiliger Geist, jetzt bist du dran, kümmere dich darum. Nein. Er sagt vielmehr, Christ, du sollst die Sünde nicht in deinem sterblichen Leib herrschen lassen. Und das deutet darauf hin, dass wir etwas zu tun haben, wenn dieses Gebot zu uns kommt. Dass wir es befolgen sollten, wenn uns gewisse Begierden ereilen. Und das tun sie. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge, steht dort weiter, der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Habt also Acht. Wir müssen uns als erstes entscheiden, uns dem Geist zu ergeben, womit wir immer noch auf der Wellenlänge der Quietisten sind. Das ist kein Problem. Wir nehmen in einem Moment Abstand davon. Es gibt einen Punkt, wo ich mich der Kontrolle des Geistes ergebe. Das ist alles völlig in Ordnung. Und mich nicht dem Fleisch hingebe. Ich gebe nicht den Begierden des Fleisches nach. Und ich ruhe mich einfach nur auf der Kraft des Heiligen Geistes aus. Nein, das tue ich nicht. Ich beteilige mich vielmehr selber aktiv. Und das heißt es in Römer 8, 12. So sind wir also, Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet. Schulden wir dem Fleisch irgendetwas? Hat das Fleisch je irgendetwas für uns getan? Hey, möchte vielleicht von euch jemand Zeugnis ablegen, wie das Fleisch sein Leben gesegnet hat? Leute, für mich hat das Fleisch noch nie etwas getan, außer Schaden angerichtet. Wir sind dem Fleisch nicht verpflichtet. Es gibt keinen Grund, dem Fleisch auch nur die geringste Aufmerksamkeit zu zollen. Wir wurden durch das Kreuz vom Fleisch befreit. Nein, wir schulden dem Fleisch gar nichts. Heißt es denn, wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wisst ihr, wozu er uns hier auffordert? Er sagt, wir sollen das Fleisch töten. Wunderbar, wir können das Fleisch töten. Und am besten funktioniert das, wenn wir es verhungern lassen. Wenn ihr das Fleisch nie mit irgendetwas füttert. Wisst ihr, was dann passiert? Dann verkümmert es. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr das Fleisch füttert, wenn die Versuchung besonders groß ist, dann seid ihr in einer Position, wo es leicht ist, der Versuchung zu erliegen. Hungert diese Versuchung einfach aus. Gebt der Versuchung nichts, was sie für attraktiv ist. Versetzt euch nicht in die Lage, in der ihr auf das Fleisch eingeht. Es geht hier nicht um einen passiven Zustand der Kapitulation, sondern ihr beteiligt euch aktiv bei der Vernichtung des Fleisches. Ihr strampelt die Versuchung nieder und seid aktiv daran beteiligt. Ihr müsst Christus anziehen. Römer 13, Vers 14. In Kolosser 3, 5 sagt Paulus, tötet daher eure Glieder, schon wieder töten, die auf Erden sind, und zwar Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht. Tötet sie! Leute, das ist etwas Aktives. Mischt euch ein und tötet sie. Das christliche Leben ist kein Zuschauersport. In Hebräer 12 steht, dass wir zu einem Kampf verordnet sind. Auch wenn wir von Zeugen da umgeben sind. Das sind keine Zuschauer. Das sind die Glaubenshelden von Kapitel 11. In 1. Korinther 9, 27 lesen wir, dass der Apostel Paulus einen Boxkampf austrägt. Und er sagt, ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Leute, er war ganz gewiss nicht passiv. Der Christ ist aktiv daran beteiligt, in diesem Bereich zu arbeiten. Und das wird auch deutlich in der Bildersprache von 2. Timotheus Kapitel 2. Tolle Bildersprache. Könnt ihr gerne mal kurz, ganz kurz hingehen. 2. Timotheus 2, Vers 3. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Da heißt es, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn dies ein Krieg ist und wir Soldaten sind, Leute, dann sind wir keine Zuschauer. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Und hier sehen wir das Bild eines Sportlers, eines Läufers. Das Leben eines Christen wird definiert als Soldat und als Läufer. Drittens geht es weiter als Bauer. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Er sagt also, wir sollen das christliche Leben als engagierten Soldaten, als Läufer und als Bauer betrachten. Und das ist das Engagement und die aktive Beteiligung. Leute, haltet fest daran. Aber hier kommen wir gleichzeitig wieder zum Paradox des christlichen Lebens, dass mein Leben nicht mir gehört. Es ist Christus. Gleichzeitig bin ich es, aber doch nicht ich. Stimmt? Und ihr fragt, wer lenkt denn unser christliches Leben überhaupt? Wir selbst oder der Heilige Geist? Nun, es ist die ganze Kraft des Heiligen Geistes, aber das erfordert meine komplette Hingabe, meine komplette Unterordnung, dass ich das Fleisch ganz und gar töte. Okay? Beide Seiten sind richtig. Ich weiß nicht, wie die Kombination funktioniert, wie Gott das macht. Ich weiß nur, wenn ich sündige, habe ich die Schuld daran. Niemals der Heilige Geist. Das weiß ich. Wenn ihr das tut, dann stimmt irgendwas, wenn ihr irgendwie den Heiligen Geist beschuldigt, dann stimmt irgendwas in eurer Theologie nicht. Tut mir leid, also da brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Denn Gott hat keinen Anteil an Sünde. Und der extreme Gegensatz zu Quietismus ist das, was historisch als Pietismus bezeichnet wurde. Die heilige Religion der eigenen Bemühungen. Ihr müsst das tun. Ihr müsst Selbstdisziplin üben. Ihr müsst kämpfen. Ihr müsst euch beeilen. All diese Dinge. Das ist der extreme Gegensatz. Und das kann man leicht auch in einen Legalismus verwandeln. Das kann sehr schnell in Gesetzlichkeit umkippen. Wir müssen die Balance finden, die darin liegt, im Geist zu wandeln. Wandelt im Geist. Und es ist nicht so, dass der Heilige Geist einfach alles tut und wir nichts. Und es ist nicht so, dass wir alles tun und er nichts. Es ist ein perfektes Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht ist dann im Lot, wenn der Heilige Geist seinen Weg geht und ich diesen Weg mit ihm gehe. Jetzt noch Vers 18. Damit schließen wir ab heute. Vers 18 müssen wir dann angucken. Nächstes Mal machen wir da weiter. Vers 18 heißt es, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet. Wenn ihr diesem Vorbild folgt, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Warum sagt er, wir seien dann nicht unter dem Gesetz? Nun, das ist dasselbe, was er in Vers 16 gesagt hat. Dort heißt es, ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das bedeutet das. Das ist dieselbe Sache, denn als ihr unter dem Gesetz wart, konntet ihr das Fleisch nicht besiegen. Er sagt, wenn ihr im Geist wandelt, werdet ihr keine Probleme mit dem Fleisch haben. Das stimmt. Wenn wir wirklich im Geist wandeln, haben wir keine Probleme mit dem Fleisch. Wenn ihr euch vom Geist leiten lasst, werdet ihr keine Probleme mit dem Gesetz haben. Unter dem Gesetz zu sein, bedeutet nicht in der Lage zu sein, die Begierden des Fleisches in Schach zu halten. Mit dem Geist zu leben, bedeutet diese Gerechtigkeit hervorzubringen. Und er sagt also, ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz. Das Gesetz kann die Sünde nicht aufhalten. Es entfacht vielmehr die Sünde. Es offenbart die Sünde. Und das macht Paulus in Römer 7 deutlich. Hört mal, was er dort sagt. Braucht nicht dorthin gehen. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war, als aber das Gesetz kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Gott zeigte mir sein wunderbares Gesetz und es hat mich einfach umgebracht. Es hat mich umgebracht. Ich konnte es nicht einhalten. Und er sagt ja also, wenn ihr vom Geist geleitet werdet, steht ihr nicht mehr unter dem schrecklichen Fluch dieses Gesetzes. Der Geist hilft uns, das Gesetz zu erfüllen. Der Geist besiegt das Fleisch. Und das ist eine gewaltige Verheißung. Das Gesetz tut nichts, außer etwas in Unordnung zu bringen. Ich weiß nicht, ob ihr die Pilgerreise zur ewigen Seligkeit gelesen habt. Wenn ihr da in das Haus des Auslegers kommt, ein Mann geht in das Haus eines Auslegers, und dort gibt es einen großen Raum voller Staub. Überall ist Staub und jemand kommt mit einem Besen herein und beginnt den Staub wegzufegen und alle Leute husten und ersticken fast daran. Das ist eigentlich eine Analogie oder Allegorie, die Folgendes besagt. Der Ausleger spricht, dieser Salon ist das Herz eines Menschen, der nie geheiligt wurde. Der Staub ist seine Ursünde. Derjenige, der zu fegen beginnt, ist das Gesetz. Das Gesetz bringt einfach Unordnung und zeigt euch den Staub. Später kam jemand mit Wasser herein und das war das Evangelium und versprengte das überall. Hört einmal auf 1. Korinther 15, Vers 56. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Und das Gesetz macht die Sünde zu dem, was sie ist. Erstens, wenn es kein Gesetz gibt, gibt es keine Sünde. Sobald es aber ein Gesetz gibt, gibt es Sünde. Okay? Wissen wir auf einmal Bescheid. Zweitens sind wir unfähig, das Gesetz zu befolgen. Und das provoziert Sünde. Ihr erinnert euch an eine die Illustration, die ich euch mal vor kurzer Zeit gegeben habe. Wenn ihr zwei Häuser nebeneinander habt mit einer wunderschönen Fensterfront, ja, identisch gebaut, beide Häuser, und einer der Besitzer errichtet ein Schild auf dem Rasen, da steht drauf: Fenster bitte nicht einschlagen. Wessen Fenster wird wohl als erstes beschädigt werden? Das Gesetz provoziert auf gewisse Weise. Aber wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch zur Sünde provoziert. Was aber bedeutet es, vom Geist geführt zu werden? Im Prinzip bedeutet ihr dasselbe wie im Geist wandeln. Aber es impliziert etwas anderes. Es impliziert, dass der Geist führt. Und das ist so wunderbar. Römer 8, 14 heißt es, denn alle, die durch den Geist geleitet werden, sind Söhne Gottes. Und im Umkehrschluss bedeutet das, also für alle Söhne Gottes, dass sie vom Geist geführt werden. Das ist wunderbar. Jeder Christ wird vom Geist geleitet. Und wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, steht ihr nicht unter dem Gesetz, weil Gott seinen Geist nur jenen Leuten schickt, die ihn durch Gnade angenommen haben. Jeder andere steht unter dem Gesetz. Die Tatsache, dass ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, bedeutet, dass ihr nicht mehr unter dem Rechtssystem steht. Jeder auf der Welt untersteht einem von zwei Systemen, entweder unter dem Geist oder unter dem Gesetz. Aber wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, steht ihr nicht unter dem Gesetz. Und genau da möchte ich sein, geleitet vom Heiligen Geist. In Johannes 16, 13 sehen wir, dass der Heilige Geist jemand sein wird, der uns leitet. Und er leitet jeden Christen. Das tut er. Wir sind nicht unter dem Gesetz. Wir stehen unter seiner Leitung, nicht unter äußeren, sondern innerer Leitung. Und wenn er uns leitet, was ist dann unsere Aufgabe? Ratet mal, ihn leiten zu lassen, zu folgen. Vers 16, was sollen wir tun? Zu wandeln, wohin er uns leitet. Wenn wir wissen, was er tut, wohin er uns führt, sollen wir auf diesen Weg wandeln. Leute, der blinde Mann in Jericho wurde in Lukas 18 zu Jesus geführt. Wenn ihr einem Blinden einfach irgendwo einen Weg beschreibt und nichts weiter tut, nützt es dem Blinden überhaupt nichts. Ihr müsst ihn an die Hand nehmen und ihn führen. Und wenn der Heilige Geist in das Leben eines Gläubigen kommt, dann nimmt er uns an die Hand und leitet uns. Er wird euch leiten, wenn ihr bereit seid, im Geist zu wandeln. Das ist wunderbar. Aber wohin geht er, wenn er leitet? Ohne große Ausführung möchte ich euch diese 8 Ziele nennen, an die der Heilige Geist euch führt. Heißt es, er führt euch zur Freiheit, Galater 5, Vers 1. Zweitens zur Heiligkeit, Galater 5, 16. Er führt uns zum Wort der Wahrheit, Johannes 16, 13 und 14. Dann zum Früchtetragen, Galater 5, 22, das ist die Frucht des Geistes. Und er leitet euch zum Gebet oder Zugang zu Gott, Epheser 2, 18. Und er leitet euch zur Gewissheit. Der Geist wohnt in uns und zeigt uns, dass wir Gottes Söhne sind. Römer 8, 16. Und er veranlasst euch, Zeugnis abzulegen, dass ihr evangelistisch arbeitet. Apostelgeschichte 1, 8. Er leitet uns zur Unterordnung, das bedeutet Freude. Epheser 5, 18 und die darauf folgenden Verse. Derjenige, der mit dem Geist erfüllt ist, spricht im Psalm, geistlichen Liedern, und schließlich steht da, dass wir uns einander unterordnen. Der Geist leitet uns also zur Freiheit. Heiligkeit, dem Wort, Früchte tragen, Gebet, Gewissheit, zum Zeugnis ableben, zur Freude, die durch Unterordnung kommt. Das ist das, wohin er uns leitet. Wenn ihr in ihm wandelt, ist das euer Weg. Ihr braucht nicht viele Regeln, denn der Geist leitet euch. Nun, was war mit den Galatern geschehen? Sie hatten gut angefangen und dann hörten sie auf, dem Geist zu folgen und begannen, dem Fleisch zu folgen. Tut das einfach nicht. Setzt euren Wandeln im Geist fort. In Römer 8, 3, 4 finden wir eine wunderbare Zusammenfassung von all dem, worüber wir gesprochen haben. In den Worten des Heiligen Geistes, da heißt es, denn das, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, Das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Gott wollte das Gesetz erfüllt sehen. Er tut das, indem wir im Geist wandeln. Amen. Lass uns noch beten.